es gehört die Reihenfolge beachtet, nämlich zuerst vernünftig dämmen und dann kann ich mir nämlich auch eine kleine dimensionierte Wärmepumpe nehmen, die ja wiederum hilft, ja, weniger Energie zu verbrauchen. Beste Energie ist die, die ich gar nicht brauche.
Herzlich willkommen zu Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir sprechen hier über das Klima, über die Klimawende, über Projekte und Perspektiven, immer mit dem Ziel Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Heute geht es um den Gebäudebereich, um Energieeffizienz, um Sanierung und darum, warum diese Maßnahmen nicht nur fürs Klima relevant sind, sondern auch für Unternehmen, für Beschäftigung, für unseren Wirtschaftsstandort. Und darüber spreche ich mit Magister Georg Bursig, dem Geschäftsführer von Baumit, dem größten Baustoffproduzenten Österreichs. Und ich freue mich, Herr Bursig, wenn Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einfach gleich mal selbst vorstellen wollen. Wer sind Sie, was machen Sie?
Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Georg Bursig, bin jetzt schon seit 1999 in der Baubranche bei Baumit. Und seit 2007, ich war eine Zeit lang in Ungarn und seit 2007 in der Geschäftsführung in Österreich. Habe also seit mittlerweile 24 Jahren eine Lebenspartnerin, habe drei Kinder, zwei Buben, eine Tochter. Tochter ist genau in der Mitte. Also ich habe das auch alles miterlebt, vom Pubertieren bis zum Erwachsenwerden. Der Kleinste, aber von der Körpergröße der Größte, ist gerade beim Bundesheer. Privat mache ich gern Sport, mag gern Herausforderungen. Und ja, freue mich, dass wir heute zusammen sind und ein bisschen diskutieren können.
Ja, großartig. Sie sind auch, das wird uns im Laufe dieser Folge noch begleiten, Sie sind auch Vorstand im Forschungsverband der österreichischen Baustoffindustrie.
Ja.
Erstens, was ist das? Und zweitens, warum machen Sie das?
Also Abkürzung ist immer FBI. Ja, das klingt immer ganz interessant, wenn man einen Tisch reserviert auf FBI, Forschungsverband Baustoffindustrie. Nein, da geht es einfach darum, das sind im Prinzip die führenden Baustoffhersteller Österreichs. Ja. Und es geht einfach darum, dass man Themen wie, sage ich einmal, Lobbying, wie das Treiben von Innovationen, dass man das einfach gemeinsam, soweit es halt geht, natürlich kartellrechtlich, dass man die gemeinsam einfach vorantreibt. Wir machen gemeinsame Veranstaltungen auch für den Baustoffhandel, ja, weil uns der Baustoffhandel natürlich als Vertriebskanal auch sehr wichtig ist, betreiben auch mit denen Wissensaustausch, Vorträge und das sind so die Dinge, die wir gemeinsam machen.
Wir haben also heute jemanden zu Gast, der einen großen und weiten Überblick über die Baustoffbranche hat. Und ich finde das spannend, weil wenn wir über Klimaschutz reden, dann denken wir ja oft als erstes an Energieerzeugung natürlich, vielleicht auch an Produktion, an Verkehr. Aber es ist halt doch so viel, es beginnt eigentlich direkt beim Gebäude. Und Gebäude haben wir durchaus ziemlich viel in Österreich. Darum würde ich einfach gern mal so sehr grundsätzlich beginnen und fragen, warum sollte man eigentlich Gebäude energieeffizient bauen oder sanieren, um sie energieeffizient zu machen?
Naja, erst einmal natürlich ganz banal, um einfach Energie zu sparen. Ja, die beste Energie ist noch immer die, die man gar nicht verbraucht. Und das kann ich nur realisieren, wenn ich ein Gebäude habe, das so gut gedämmt ist. Man kann es vergleichen, wenn es draußen kalt ist, zieht man sich ja auch einen warmen Wintermantel an. Also gerade in dem Winter, wo man wieder mal stärkere Minustemperaturen hat, merkt man das ja. Man zieht sich wärmer an, um geschützt zu sein. Und der Vorteil ist ja nicht nur im Winter, sondern das ist einfach bedingt durch den Klimawandel, durch die Klimaänderung, dass ja auch die Sommer immer heißer werden, also die Wetterextreme werden immer größer. Und wenn ich ein, sage ich einmal, gut gedämmtes Gebäude habe, dann habe ich nicht nur den Effekt der Heizkostenersparnis im Winter, sondern ich habe auch weniger Aufheizung im Sommer. Und das kann durchaus sein, dass ich mir die Klimaanlage, die ja auch wieder Energie braucht, dass ich mir die damit ersparen kann.
Also die Dämmung wirkt in beide Richtungen. Das ist vielleicht was tatsächlich gar nicht jedem so bewusst
ja,
ist.
Ja, gebe Ihnen recht, richtig. Ja, das ist, ich glaube, das Bewusstsein muss man auch schaffen, dass das nicht nur im Winter wirkt, sondern auch im Sommer. Ja.
Wenn wir jetzt Energie sparen, Energie nicht verbrauchen, dann ist das ja doppelt gut. Es ist gut fürs Geldbörsel und es ist natürlich auch gut fürs Klima. Wie viel kann man denn da sparen? Kann man das irgendwie beziffern? Geht es da um 10%, die man einsparen kann oder um wirklich viel?
Also geht es wirklich um viel. Man kann, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, ein älteres, ungedämmtes Haus, ja, ist man bei einem Energieverbrauch von 160 bis 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und wenn man das vernünftig dämmt, ja, und ich rede jetzt gar nicht vom Passivhaus, ja, dann kommt man schon runter auf 60 bis 70 Kilowattstunden. Also das ist schon...
Das ist mehr als die Hälfte
Ersparnis. Man kann bei einem ungedämmten Haus oder bei einem alten Haus schon mehr als die Hälfte einsparen. Und wenn man dann hergeht und sagt, man macht die Dämmung zuerst, was ja auch sinnvoller ist, dann kann man auch auf eine kleiner dimensionierte Heizung gehen.
Haben Sie den Eindruck, dass den Menschen in Österreich das bewusst ist?
Ich glaube schon, dass das Bewusstsein, zumindest was wir so mitbekommen aus Gesprächen, auch mit Privatpersonen und auch mit unseren Verarbeitern, mit unseren Fassadern, dass das Bewusstsein schon stärkt oder steigt. Ja. Es war vielleicht die Notwendigkeit, zu dämmen, nicht so groß, wie die Energiekosten relativ günstig waren, weil sich das natürlich dann schwerer gerechnet hat. Nur, ich glaube, man braucht jetzt kein Prophet sein. Es werden die Energiekosten werden nicht sinken, sondern die werden mittelfristig, langfristig steigen. Ja, wir müssen, und das ist auch in Ordnung, natürlich immer mehr auf erneuerbare Energien umsteigen. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, dass man aus Gas wiederum Strom erzeugt, weil jede Energie Umwandlung, dieser physikalisches Grundgesetz ja, ist ein Energieverlust. Also wir müssen auf Erneuerbare gehen und Österreich hat ja mit Wasserkraft und auch Windkraft da durchaus Möglichkeiten. Aber trotzdem muss man natürlich schauen, dass dieser Energieverbrauch, weil wir werden das brauchen für Autos und für den Verkehr, dass man den Energieverbrauch ja so weit wie möglich reduziert und einfach so wenig Energie verbraucht wie fürs Heizen, fürs Kühlen wie möglich.
Also Dämmung, thermische Sanierung rechnet sich dann aus Ihrer Sicht?
Es rechnet sich absolut.
Man muss das nicht machen, weil man ein guter Mensch sein will, einfach aus Eigennutz macht das Sinn.
Ja, also das ist ein guter Punkt. Ja, es ist jetzt kein Gut-Mensch-Strategie, sondern es rechnet sich einfach. Ja.
Also gut, dass es gute Menschen gibt und jeder, absolut, der es aus dieser Überzeugung macht, soll es tun. Ja, aber den anderen können wir hier sagen, hey, macht es doch, weil es zahlt sich aus für euch.
Nein, es zahlt sich absolut aus. Wie gesagt, wenn man den Nutzen nicht nur im Sommer und nicht nur im Winter hat, sondern wenn man den auch im Sommer hat und weil es einfach notwendig ist, dass man weniger abhängig ist von Energien wie Gas und so weiter. Das wird man weiter brauchen für die Industrie. Ja, man kann nicht alles elektrifizieren, aber gerade im privaten Bereich ist das durchaus möglich.
Was sind so die Maßnahmen, die man da trifft? Also Fenster und Vollwärmeschutz fällt mir so auf die Schnelle ein.
Im Prinzip kann man sagen Fenster und Vollwärmeschutz, das geht ja oft Hand in Hand. Ja. Oft ist auch so, wobei Dach wird meistens eh regelmäßig gemacht und wenn man neues Dach macht, dann macht man es auch gedämmt. Aber das sind so die häufigsten Maßnahmen. Ja. Und mehr braucht es auch nicht.
Also es ist auch überschaubar eigentlich.
Also wenn ich jetzt sage, es ist billig und es kostet nichts, das stimmt natürlich nicht. Ja. Ja, weil es ist Haus bauen oder umbauen kostet immer Geld. Aber es ist jetzt, klar, macht auch ein bisschen einen Dreck. Ja, aber es ist jetzt vom Aufwand her, es ist überschaubar. Also ich habe selber gebrauchtes Haus gekauft. Das hatte einen Thermoputz, ja, den habe ich natürlich umgelassen und habe aber dann eine Fassadendämmung drauf machen lassen. Ja, man hat ein bisschen einen Schmutz dann im Garten, aber es ist überschaubar. Ja? Also es ist durchaus machbar.
Jetzt ist es gut fürs Klima, es ist auch aus Eigennutz sinnvoll. Es wird immer stärker auch notwendig, oder? Da würde ich gerne ein bisschen drüber reden, dass es ja auch EU-Regulatorien dazu gibt, dass es eine Gebäuderichtlinie gibt, die ja irgendwie sagt, wir müssen ziemlich viel in nächster Zeit sanieren, auch im Privatbereich.
Das sehe ich ein bisschen zweischneidig, ja. Ich bin eigentlich gegen so Vorschriften. Es stimmt, was Sie sagen.
Ökolusch ist auch immer kritisch und stellt die Frage, was muss man denn so regeln, ja?
Also, ich sage einmal so, meiner Meinung nach ergibt sich das aufgrund steigender Energiekosten sowieso, dass jemand dann dämmt, ja, weil er sich, ich sage einmal, nach 10, 15 Jahren die Kosten erinnern hat. Ich sage nur Vorschriften oder auch, ich glaube, es ist in Deutschland diskutiert worden, der Zwang zum Heizkesseltausch halte ich für nicht richtig, ja, weil es gibt noch immer Zielgruppe, die nicht über das Geld verfügt, ja, wo man halt sagen muss, okay, dann soll der halt weiter in dem Haus wohnen oder dann zahlt er halt mehr Energiekosten und was weiß ich, der Erbe oder der nächste Käufer macht es, aber ich bin dagegen, dass man Leute zu etwas zwingt. Also Zwang ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Vernunft ist meiner Meinung nach der bessere und richtigere Weg.
Ich nehme an, bei Neubauten stellt sich die Frage nicht mehr, oder?
Korrekt, ja, richtig. Ja. Weil ja die Vorschriften im Neubau eh so sind, dass es gut gedämmte Häuser sein müssen. Ja.
Und jetzt habe ich eingangs schon gesagt, so Sanierung ist ja auch spannend für den Wirtschaftsstandort in Österreich und für die Beschäftigung. Da würde ich einmal fragen, wer ist denn da alles so am Werk? Baumit ist natürlich am Werk, sie liefern die Stoffe dafür, nehme ich an. Was machen andere noch?
Naja, es ist gerade die Wertschöpfung bei der thermischen Sanierung ist sehr hoch, weil erstens mal, also ich kann über unsere Baumit-Produkte reden, die werden alle in Österreich hergestellt. Ja, also es gibt kein Produkt, das aus dem Ausland dazukommt. Und die Wertschöpfung ist auch deswegen sehr groß, weil es eine sehr starke manuelle Tätigkeit ist. Man kann rechnen, Daumen mal Pi, eine Stunde, eine Mannstunde oder eine Fraustunde pro Quadratmeter Fassade. Das ist auch arbeitsintensiv. Und gerade in Zeiten, wir haben es eh gestern oder vorgestern gehört, dass die Arbeitslosenzahlen wieder ein bisschen im Steigen sind, ist es natürlich auch ein approbates Mittel, um die Arbeitslosigkeit unten zu halten. Und man muss dazu sagen, auch wenn die Arbeitskräfte ja logischerweise auch in Österreich sind, ist es auch wieder hohe Wertschöpfung, was jetzt Sozialabgaben anbelangt in Österreich.
Das sind dann Baumeisterinnen und Baumeister,
die da Fassader, also es gibt auch Firmen, die auf das spezialisiert sind, es gibt Maler, da gibt es wirklich tolle, tolle Betriebe, die auch wertvoll sind, weil viele von denen auch Lehrlingsplätze haben oder Lehrlinge haben und auch das ist wichtig.
Kann man irgendwie beziffern, wie viel das ausmacht vom Umsatz von diesen Unternehmen?
Naja, es gibt Fassadenfirmen, die wirklich nur von Fassade und ich sage mal innen ausmalen leben. Ja. Und das sind durchaus Firmen, die größeren, die 2, 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz machen. Und das ist jetzt einmal für einen Handwerksbetrieb schon eine ordentliche Größenordnung.
Und das sind dann eher regionale Betriebe, nehme ich an, oder? Weil das Handwerk ist ja eher klein strukturiert.
Ja, also das sind hauptsächlich regionale Betriebe. Ja. Es gibt schon ein paar größere Fassader. Wobei man sagen muss, die sind österreichweit eher in den Hauptstädten tätig. Ja, aber dass jetzt ein Fassader ganz Österreich bedient, das ist eher selten. Ja, es gibt auch einen, der also sehr viel im Einfamilienhausbereich macht, der ist sehr stark in Niederösterreich und Steiermark tätig, aber österreichweit eigentlich nicht. Ja, das ist eben geschuldet der Handwerksstruktur und weil ja auch die Mitarbeiter dann doch am Abend meistens nach Hause fahren wollen und das geht natürlich nicht, wenn der aus Vorarlberg nach Wien kommt. Ja, das ist dann schwieriger.
Ja.
Und wichtig auch, ja, was Sie richtigerweise gesagt haben, weil gerade Handwerksbetriebe oder Klein- und Mittelbetriebe extrem zur Wertschöpfung in Österreich beitragen.
Ja. Und Sie haben ja genau das auch untersucht, einer der Gründe, warum wir es spannend gefunden haben, hier im Podcast einmal darüber zu reden. Eine aktuelle Studie, die sich mit den volkswirtschaftlichen Effekten der Sanierungsmaßnahmen beschäftigt hat. Professor Friedrich Schneider und Martin Reindl haben die Studie gemacht. Und Sie können uns sicher mal so im Groben erzählen, was ist denn da rausgekommen?
Ja. Naja, die Studie war eigentlich, wir wollten eigentlich auch mal wissen, was bringt dann Hören jetzt einmal abgesehen von CO2, weil das wichtig ist zum Einsparen, das ist eh klar. Aber wir wollten einmal wissen, was bringt eigentlich eine höhere Wertschöpfung? Ja, wenn jetzt jemand mit einem, sag ich mal, bestimmten Fördereuro eine Wärmepumpe installiert oder eben die Fassade macht, rein von der Wertschöpfung. Ja, und da ist eben rausgekommen, dass die Fassade eine höhere Wertschöpfung bringt. Warum? Weil die Materialien zur Gänze in Österreich meistens hergestellt werden und weil die Arbeitskraft, weil es sehr arbeitsintensiv ist, die Fassade aufzubringen an der Wand, weil diese Wertschöpfung eben auch aus Österreich kommt. Ja. Und da ist schon rausgekommen, dass man beim, sage ich mal, BIP-Zuwachs ungefähr von 1 zu 4 liegt. Also ein Fördereuro ergibt ungefähr 4 Euro an Rückflüssen, an angehängten Handwerksbetrieben, an angehängten Industrien.
Das heißt, in der Konkurrenz von Maßnahmen, wenn man jetzt die volkswirtschaftlichen Auswirkungen betrachtet, dann schneidet die Sanierung extrem gut ab.
Schneidet die Sanierung gut ab. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir gegen Wärmepumpen sind. Ja, überhaupt nicht. Die Wärmepumpe ist ein fantastisches Gerät, das funktioniert. Nur es gehört die Reihenfolge beachtet, nämlich zuerst vernünftig dämmen und dann kann ich mir nämlich auch eine kleine dimensionierte Wärmepumpe nehmen, die ja wiederum hilft, ja, weniger Energie zu verbrauchen. Beste Energie ist die ich gar nicht brauche.
Ja. Wir haben natürlich das Thema der Wertschöpfung in Österreich in ganz vielen Bereichen, wenn es um Klima- und Energiepolitik geht, muss man sagen. Wir haben im Podcast in letzter Zeit viel über das Stromsystem gesprochen und wir sehen ja da ganz stark, dass viel an Wertschöpfung jetzt im ganzen Photovoltaikbereich halt nicht in Europa und nicht in Österreich passiert.
Ja, leider, ja. Das ist immer die Frage, auch hätten wir das verhindern können, ja? Weil ich sage mal, die Montage erfolgt ja trotzdem von österreichischen Betrieben.
Natürlich, ja? Für Elektriker ist es schon genau in Ordnung, ja? Aber die Produkte werden importiert.
Und das ist halt die Frage, aber hätten wir das verhindern können, ja? Weil letztendlich ist es ja, es hat ja sogar, glaube ich, in Kärnten eine Produktion gegeben für Photovoltaikelemente. Naja, letztendlich ist es ein Kostenbeispiel, ob der Konsument bereit ist, den Mehrpreis zu zahlen dafür, dass es in Europa gefertigt wird. Und scheinbar war das halt leider nicht der Fall.
Warum gelingt es uns im Bereich der Baustoffe? Warum gelingt es Ihnen im Bereich der Baustoffe?
Naja, ich sage so, weil ja Baustoffe relativ günstig sind und teilweise relativ schwer sind. Ja, und damit habe ich natürlich einen eingeschränkten Aktionsradius. Ja, also es wird nicht möglich sein, dass man irgendeinen Putz aus China importiert, weil die Frachtkosten wahrscheinlich fünfmal so hoch sind, wie der Produktpreis selber ist. Das ist die Baubranche oder die Baustoffherstellerbranche ist ja eigentlich auch ein Regionalversorger, ja, aufgrund der Schwerheit der Produkte.
Das heißt, auch wenn es stärkere Klimaschutznotwendigkeiten gibt, gerade auch in der Baustoffbranche, dann ist das eine, wo man sagt, da wird Produktion nicht so schnell abwandern.
Wenn die Umstände der Politik es möglich machen, ja, und es gibt jetzt wieder ein Bekenntnis zur Industrie oder zumindest zur neuen Industrie, ich hoffe das Bekenntnis, oder ich halte es für sehr wichtig, dass es das Bekenntnis auch zur bestehenden Industrie gibt, ja, zur sogenannten Old Economy, dann wird das in Österreich, in Europa bleiben.
Ja. Was sind da die wichtigen Maßnahmen, die jetzt quasi noch notwendig sind?
Naja, es wäre schon wichtig, dass das Vorschriften, Bürokratien, dass das ein bisschen geringer wird. Ja, ich meine, ich erzähle ein Beispiel. Wir haben Sozialversicherungsprüfung gehabt, ja, Prüfer waren in Ordnung und so weiter. Die sagen auch, sie haben ihre Vorschriften. Wir zahlen immens viel Steuern, ja, aber man wird dann trotzdem 2 bis 3 Monate blockiert. Mit dem Ergebnis, dass dann halt ein kleinerer Betrag rauskommt, wo man sagt, ja, okay, man kann nicht immer alles wissen, den zahlt man. Das macht's Unternehmen schon schwierig. Ja.
Aber die Strafe ist gar nicht so sehr das Problem, der Aufwand dafür,
ja,
habe,
ja,
ich das richtig verstanden?
Ja, ja, mhm, ja, okay. Der Aufwand dafür ist das Problem.
Wir hören das,
ja,
in diesem Podcast natürlich immer wieder, wenn es um Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten geht.
Das ist auch so ein Thema, wo ich auch sage, das bringt niemandem was. Das ist Mordsenaufwand. Ja. Und was mir dann ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einer Bank, das war vor oder in der Corona-Zeit noch, ja, wegen Nachhaltigkeit. Naja, sie werden dann schauen, dass sie die Kredite nur darauf vergeben und so weiter. Ja. Und da war auch im Gespräch in Ungarn ist ein Atomkraftwerk. Und meine Frage war, naja gut, aber ihr habt ja in euren Richtlinien stehen, Atomkraftwerke werden also nicht finanziert, weil es entspricht also nicht der Nachhaltigkeit. Naja, wenn es in Ungarn ist, das ist was anderes. Wir haben länderspezifische Vorschriften. In Ungarn würde man das schon finanzieren. Ja? Und da muss ich ehrlich sagen, also da ist der Nachhaltigkeit eine Augenauswischerei.
Kann ich jetzt nachvollziehen. Ja, es gibt natürlich auf europäischer Ebene inzwischen klare Regeln, was als nachhaltig gilt. Und da wurde ja Atomkraft aufgenommen, weil es in vielen Ländern natürlich ein Riesenthema ist. Ja.
Ja.
Wir haben in Österreich das Glück, mit Wasserkraft tatsächlich eine sehr, sehr starke, konstante Quelle für Stromerzeugung zu haben.
Ja. Na, definitiv.
Ja. Kommen wir noch mal zurück zur thermischen Sanierung. Mhm. Offensichtlich interessiert das ja viele Menschen. Das haben wir jetzt gemerkt im Zusammenhang mit der Förderaktion Sanierungsoffensive, wo ja es weit mehr Anträge, also in dieser Förderaktion gibt es sozusagen 2 Schienen, die thermische Sanierung und den Heizungstausch. Mhm. Und in den ersten 3 Monaten ist das quasi, was die thermische Sanierung betrifft, explodiert. Zwei Drittel der Anträge haben die thermische Sanierung betroffen. Jetzt hat der zuständige Minister aus diesem Grund gesagt, okay, ab jetzt bevorzugen wir den Heizungstausch, damit sich das halbwegs die Waage hält. Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich nur mehr Heizungen nimmt, dann fließen immer noch von diesem Geld 40% in die thermische Sanierung. Das ist quasi schon eingereicht und 60% dann in den Heizkesseltausch. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, sind Sie mit der Schwerpunktsetzung nicht ganz glücklich.
Nein, ich bin überhaupt nicht damit einverstanden. Ja. Weil wir hatten ja Jahre, wo der Heizkessel mit 75% gefördert ist. Ja.
Was Ecolution immer kritisiert hat.
Was sie auch kritisiert
haben. Ist aus unserer Sicht viel zu
richtig,
hoch.
Richtig, viel zu hoch.
Also
ja.
Ganz egal wofür, aber 75% ja, Förderung richtig. Macht keinen Sinn.
Vollkommen egal wofür. Und ich kenne genug Leute im Bekanntenkreis, und ist auch verständlich, ja, die Heizung getauscht haben, die sagen, es wäre gar nicht notwendig. Aber bei 75%, das nehme ich mit. Ja, verstehe ich. Ja. Klar, Rahmenbedingungen gegeben, wird jeder ausnutzen. So, ich sage einmal, da hat man auf das Thema thermische Sanierung auch keine Rücksicht genommen und gesagt, na, es ist halt so. Das ist jahrelang so gegangen. Ja. Jetzt hat man das endlich auf ein vernünftiges Maß wie 30% zurückgeschraubt, die Förderung. So, jetzt gehen einmal 2/3 in die thermische Sanierung, wo ich sage, es ist noch immer gescheitert, zuerst die Hülle und dann die Wärmepumpe. So, und jetzt dreht man das ab. Das ist Schwachsinn. Ja. Und ich muss auch sagen, wir haben auch viele Mails bekommen von unseren Kunden, von Fassadern, die sagen, bitte, was soll ich jetzt machen? Ich habe 2 Lehrlinge aufgenommen jetzt dafür, weil ich gedacht habe, das geht jetzt so weiter, die kann jetzt wieder entlassen. Ja. Also die Unplanbarkeit ist das Schlimmste, was die Politik machen kann. Nämlich die Unplanbarkeit, es war ja vorgesehen 360 Millionen für 26, 27 und 28. Genau. Aber in der Mitte, was heißt in der Mitte, zu Beginn einer Förderperiode dann zu sagen, na, also thermische Sanierung wird nicht mehr gefördert, sondern nur mehr der Heizkessel, das ist eigentlich eine Sauerei.
Also neben der inhaltlichen Frage, sagen Sie auch, die Planungssicherheit für alle Betroffenen ist das Problem.
Ja, richtig, ja. Für betroffene Betriebe, ja, die damit gerechnet haben, okay, es gibt wieder was, ja, ich habe die Nachfrage, ich baue mal Personal auf. Naja, was mache ich jetzt mit denen? Ja?
Können Sie irgendwie einschätzen, welche Auswirkungen das jetzt haben wird?
Naja, ja, ich sage mal so, es wird ja ab 27 soll es ja wieder offen sein, ja. Für beides. So, es wird jetzt die Förderanträge, die gestellt worden sind, das sind diese 220 Millionen und davon eben 2/3 für die thermische Sanierung, das wird abgeholt werden, ja, das wird auch gemacht werden und dann wird es wieder ein bisschen düster werden für die Branche, weil jeder sagen wird, naja, ich mache die Sanierung nicht jetzt, sondern ich warte wieder auf 27.
Das heißt, es gibt jetzt da ein paar Monate sehr viel zu tun und dann ein paar Monate, wo wieder wenig
wieder
ist.
Wieder Delle nach unten, ja. Und das ist von der Planbarkeit.
Was natürlich für die Unternehmen und vor allem für die betroffenen Mitarbeiter ein bisschen schwierig
ist. Ganz schlecht. Und ich meine, ich muss ja die Frage stellen, wenn jemand den Heizkessel tauschen hätte wollen, ja, das hätte er jetzt auch schon können. Was soll das helfen, wenn ich jetzt sage, ich fördere nur mehr den Heizkessel, ja? Und es soll bitte nicht sein, wenn man im Juni sieht, naja, es geht auch nicht mehr Geld in den Heizkesseltausch, dass man dann sagt, ab Juni mehr erhöht die Förderung für den Heizkessel wieder auf 60% oder 70%. Also das ist das, wo ich sage, das wäre der größte Unsinn, den man machen kann.
Jetzt ist ja von der neuen Regierung letztes Jahr untersucht worden und auch von mehreren Institutionen, wie sich den Klimaförderungen so auswirken. Mhm. Und zwar nicht, wie wir jetzt schon gesprochen haben, im Sinn von volkswirtschaftlichen Effekten, sondern wie sie sich aufs Klima auswirken, auf die CO2-Einsparung. Und da argumentiert der zuständige Umweltminister für diese Förderung halt damit, dass die CO2-Einsparung pro investierten Fördereuro beim Heizungstausch wesentlich größer ist als in der thermischen Sanierung. Damit hat er doch schon einen Punkt, oder?
Naja, das bezweifle ich, weil ich sage, wenn ich jetzt hernehme eine Wohneinheit, ja, mit was weiß ich, 75 Quadratmetern oder Haus, ist egal, und ich habe einen Energieverbrauch von 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter, wie wir vorher geredet haben, wenn ich nur auf die Hälfte runterkomme und ich bleibe beim Gas, ja, dann spare ich mir 80 Kilowattstunden ein. Ja. Das heißt, ich spare mir ungefähr 1,2 Tonnen CO2 ein. Das ist einfach gerechnet mit dem CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Gas.
Aber wenn ich eine Wärmepumpe nehme, spare ich alles ein?
Nein, weil ich muss das ja mit Strom betreiben, die Wärmepumpe. Der zweite Punkt ist, gerade im Winter, weil das meiste sind Luftwärmepumpen, gerade im Winter habe ich dann wahrscheinlich einen Faktor von maximal 1:2 oder 1:2,5. Also ich muss ja viel mehr Strom verwenden, um die Hütte jetzt noch zu heizen. Ja, gut, dann spare ich mal statt 1,2 Tonnen CO2 vielleicht 1,6 oder 1,7 Tonnen CO2 ein. Ja, das heißt, wir reden über 0,5 Tonnen CO2-Ersparnis. Und ich sage mal, das ist wahrscheinlich das, was 5 Kühe im Jahr rausfurzen an Methan. Ja, das nur wesentlich schädlicher ist als das CO2. Also der Unterschied ist minimal. Nur der Punkt ist, wenn ich zuerst die Fassade dämme, dann kann ich mal kleinere Wärmepumpe kaufen und ich habe wieder weniger Energieverbrauch. Ich brauche ja, wenn ich Luca die Hütten habe, ja, mit den 160 oder 200 Kilowattstunden, brauche ich ja eine relativ große Wärmepumpe. Wenn ich aber vorher dämme und ich komme runter auf 40 oder 45 Kilowattstunden, kann ich mir eine wesentlich kleinere Wärmepumpe nehmen, die wieder wesentlich weniger Strom verbraucht. Das wäre eigentlich der richtige Weg. Ja. Also ich bin überhaupt nicht gegen Wärmepumpen, im Gegenteil. Ja. Das ist ein tolles Gerät, nur es gehört zuerst die Hülle und dann gehört die Pumpe auf das dimensioniert.
Mhm. Jetzt frage ich noch, ganz provokant, weil Sie haben ja eingangs gesagt, es zahlt sich auf jeden Fall aus zu sanieren, ja. Also auch finanziell. Warum braucht es überhaupt eine Förderung, wenn es sich eh auszahlt?
Gute Frage. Ich sage mal so, einfach als Anreiz. Ja. Ich sage, natürlich wird es Mitnahmeeffekte geben. Ja, das gibt es aber genauso oder hat es ja genauso gegeben beim Heizkesseltausch, wie die 75% gefördert worden sind, und das wird es auch geben bei den 30%. Aber es wird mehr darüber geredet, ja, und das macht das Ganze interessant und auch lukrativ.
Also der Grund für die Förderung aus Ihrer Sicht ist, dass das Thema bei den Menschen stärker präsent ist.
Es ist stärker präsent und es ist natürlich ein Anreiz. Ja.
Dafür sind 360 Millionen Steuergelder aber auch relativ viel.
Es ist viel Geld, aber man muss eines sagen, wenn wir mit dem CO2-Ausstoß im Bereich Wohnen nicht runterkommen, dann werden wir Gefahr laufen, dass wir irgendwann mal Strafzahlungen nach Brüssel leisten müssen an CO2.
Ja, gilt natürlich für viele Bereiche, wo man runterkommen müssen. Und wir haben ja in vielen Bereichen auch Förderungen. Aber ich frage das deshalb so provokant, weil Ecolution halt immer wieder auch hinterfragt, wie sehr sind Förderungen überhaupt notwendig, nämlich dort, wo es eh funktionierende Märkte gibt. Ja. Und Sie haben ja selbst angesprochen, in dem Bereich jetzt die 75% für einen Heizungstausch. Und wir haben es in vielen anderen Bereichen aus unserer Sicht auch gehabt, dass es einfach Überförderungen gab. Ja. Und dass man da in manchen Bereichen jetzt zurückgehen. Beispiel Elektromobilität, man braucht das E-Auto nicht mehr fördern. Nein. Die Ladestruktur, die muss man jetzt ausbauen, keine Frage. Ja. Also dort das Geld zu investieren, ist viel sinnvoller.
Also unterschreibe ich, bin ich bei Ihnen, ich bin auch dagegen. Also wenn jetzt die Frage wäre, na, würden Sie sich wünschen, 75% Förderung für die Fassade, kann man sagen, okay, nein, halte ich für zu viel, ganz ehrlich. Ja, da bin ich bei Ihnen, das ist eine Überförderung. Ja.
Aber grundsätzlich, so sagen Sie das, Förderung ist sinnvoll, um das Thema im Gespräch zu halten, um die Leute zu motivieren, diesen Schritt zu gehen, auch wenn er sich ohnehin auszahlen würde. Und ich nehme mit, Sie sagen, zuerst die Hülle, dann die Heizung.
Ja, absolut.
Wäre der optimale Weg aus Ihrer Sicht.
Definitiv, ich sage einmal, wenn es draußen kalt ist, ja, man zieht sich ja auch einen Mantel an und isst nicht mehr, also führt nicht mehr Energie zu, damit man nicht friert. Ja. Also wenn man rausgeht und es ist kalt im Winter, zieht man sich auch einen Mantel an.
Gibt es jetzt abgesehen von den Anreizen durch die Förderungen und ein bisschen die von Ihnen kritisch gesehene Regulierung, gibt es sonst noch Rahmenbedingungen, die es braucht, um in der thermischen Sanierung schnell weiterzukommen, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, wesentlicher Beitrag zu unserem insgesamten
Klimaziel. Ja, natürlich. Es ist natürlich das Thema Mietpreisdeckel. Ja, es ist das Thema, das ist ja für einen Investor, wenn nicht für einen Hausbesitzer, ja, wenn er jetzt thermisch saniert, es nicht möglich ist, dass er mehr Miete verlangt. Ja. Jetzt muss man aber sagen, wenn ich ein Haus besitze, ja, mit mehreren Wohnungen, ja, und ich saniere das Haus, dann investiert er ja Geld. Die Heizkostenersparnis lukriert aber der Mieter, weil er weniger Betriebskosten zahlt. Ja. Also auch da gehört es, Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, dass man zumindest das, was sich der Mieter an Heizkosten erspart, dass man das auf die Miete draufschlagen kann. Ja.
Okay, ich zahle weniger Heizung, aber dafür wird die Miete höher.
Sie haben auch dafür mehr Komfort. Ja. Mhm. Anders wird ein Hausbesitzer oder mehr Wohnungsbesitzer das Haus nicht herrichten. Ja.
Und ich habe den Eindruck, wir haben die größeren Schwierigkeiten ja tatsächlich im großvolumigen Wohnbau, oder?
Ja, definitiv, ja.
Bei einzelnen Häusern, Reihenhäusern und so, habe ich den Eindruck, dass ja wirklich viel passiert.
Ja, und vor allem, das sieht man schon, da steigt die Nachfrage langsam wieder. Ja. Da kann man natürlich überlegen, ob man jetzt Bauvorschriften immer strenger und strenger macht, ob man da nicht ein bisschen lockerer ist. Also,
was sind das für Vorschriften, die da stören?
Sei es Abläufe vor einer Terrassentür, ja, diese Dinge. Das ist immer die Frage. Ich glaube, es ist der Baustandard in Mitteleuropa, wahrscheinlich Deutschland, Österreich, Schweiz, kenne ich nicht so gut, wahrscheinlich so hoch wie in keinem Land der Welt. Ja. Also ich war vor 2 Wochen in Japan. Und wenn man mal sagt, so dieses Hochtechnologieland, ja, sind sie sicher, ja, aber der Wohnbau dort, das sind teilweise noch Einscheibenverglasungen, also zwei Fenster hintereinander, Schiebefenster, aber aus Einscheibenverglasung. Ja. Ich sage nicht, dass wir auf das zurückgehen, ja, aber Mitteleuropa hat schon einen extrem hohen Baustandard. Ja.
Und der macht Bauen letztlich teuer, das ist ja das Problem daran, oder?
Natürlich macht das teuer, aber ich glaube, das ist auch schwierig, dass man von dem jetzt wieder zurückkommt. Ja. Ja. Ich glaube, man muss nur schauen, dass man es nicht noch mehr verstärkt oder nicht noch teurer macht. Also, was weiß ich, ich halte da nichts von so Dingen wie beim Neubau verpflichtend Photovoltaik. Ja. Das soll der Investor entscheiden, ob er es macht oder nicht. Ja. Genauso wie in Wien. Das ist eh in Diskussion. Er braucht wirklich jede Wohneinheit einen Tiefgaragenplatz. Ja. Also mein Sohn lebt auch in Wien, der sagt, ich will gar kein Auto, weil ich mache alles öffentlich. Ja. Ich weiß doch selber, wenn ich mir eine Wohnung miete oder kaufe, okay, da ist kein Garagenplatz dabei, ja, dann kostet es halt weniger, muss möglich sein. Ja. Also das soll der Investor entscheiden und nicht die Bürokratie.
Also dort beim Standard nicht zurückgehen, aber dort, wo es möglich ist, ja, ja. Zumindest keine neuen Vorschriften und vielleicht genau, manche sagen ja. Ein bisschen lockerer sehen. Ja. Gibt es noch was im großvolumigen Wohnbau wichtig wäre, um da die Wärmewende gut voranzutreiben?
Naja, ich glaube, im Neubau ist es eh schon so, dass man auch im großvolumigen Wohnbau auf eher auf Wärmepumpen setzt, also vernünftige Dämmung, Wärmepumpen, also dass man da energetisch eh schon schaut, dass der Betrieb dann relativ kostengünstig ist. Die Frage ist, ob man bei der Haustechnik, jetzt abgesehen von Wärmepumpe, ob man da nicht ein bisschen zurücknehmen kann, ja, also ob wirklich alles elektrisch sein muss und ob wirklich alles Smart Home sein muss, das ist die Frage. Aber sonst sind die Vorschriften im hochvolumigen Wohnbau an und für sich in Ordnung, meiner Meinung nach.
Wobei Smart Home natürlich auch große Vorteile haben kann, sowohl für Komfort als auch fürs Klima.
Ich habe eine Solarthermie, ja. Jetzt eh schon seit 14 Jahren. Ja. Mir ist nach 7 Jahren die Steuerung eingegangen, warum auch immer. Ja. Sie kriegen keine Ersatzteile mehr dafür.
Einfach, weil sie veraltet ist?
Die war nach 7 Jahren veraltet, ja. Die Steuerung. Also das zum Thema Smart Home, das ist immer die Frage, ja, ist lässig, wie sehr kann ich das servicieren oder kriege ich nach 10 Jahren auch noch Ersatzteile dafür? Das muss jeder für sich entscheiden.
Das ist spannend, weil das entwickelt sich natürlich jetzt erst.
Na, extrem, weil, ja, ich weiß.
Weil dieses Thema halt auch sehr neu ist. Ja. Ja. Dazu, wie regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen, gibt es mehrere Podcasts schon bei uns. Gerade auch über die Verbindung von PV-Anlage und E-Auto und wie man da optimieren kann. Und vor kurzem auch, welche neuen Möglichkeiten das neue Stromgesetz da jetzt bietet. Ja. Also da brauchen wir uns nicht vertiefen.
Bin ich auch nicht so der Spezialist, ja. Aber ich bin mir sicher, dass es geht.
Ja. Ist natürlich auch spannend, wie die Dinge dann auch zusammenhängen. Ich würde Sie vielleicht zum Abschluss noch bitten, es nochmal in gewisser Weise zusammenzufassen, was wir denn so besprochen haben, oder? Ein Plädoyer für die Gebäudesanierung, das Sie ja also, gehalten haben. Also nochmal in wenigen Sätzen, wie und warum. Ja?
Vielleicht nochmal das Plädoyer, warum Sanierung der Gebäudehülle. Einfach weil es wichtig ist, auch für die Energiewende in Österreich, wenn man auf erneuerbare Energien oder immer mehr auf erneuerbare Energien umsteigt, dass man so wenig Energie wie möglich verbraucht. Also sprich, die beste Energie ist die man nicht verbraucht. Das geht im Gebäudesektor nur, indem ich die Heiz- und Kühlenergie runterschraube. Das ist einmal der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt ist, dass man dann auf eine kleiner dimensionierte Heizungsanlage, Kühlanlage gehen kann, die natürlich auch weniger Strom braucht. Ja. Und wenn man das berücksichtigt, dann steht der Energiewende nichts im Weg.
Also Hülle vor Heizung war so eindrucksvoll, dass ich mir das, glaube ich, nicht nur jetzt, sondern auch länger merken werde. Und damit vielen Dank. Wir kommen zum Ende dieser Ausgabe von Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldungen, Kommentare. Gebt uns gerne Sterne. Abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Empfehlt ihn vor allem weiter und sagt uns gerne immer auch, welche Themen euch sonst noch interessieren, worüber wir in den nächsten Ausgaben sprechen sollen. Magister Georg Bursig, vielen Dank an Sie für das spannende und informative, auch unterhaltsame Gespräch. Danke für Ihre Einblicke und Einschätzungen.
Ja, ich sage auch danke. Hat Freude gemacht.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann interessiert euch vielleicht auch die Folge 60. Da haben wir schon mal über Energieeffizienz als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen gesprochen. Ähnliche Themen vielleicht auch interessant. Ansonsten wisst ihr, ständige aktuelle Informationen über Ecolution gibt es auf unseren Social Media Kanälen, LinkedIn, Instagram und TikTok. Wir freuen uns über Follower, über Likes und vor allem auch über Kommentare, über Rückmeldungen, über Diskussionen. Gerne auch per E-Mail, da informieren wir euch, da könnt ihr euch auf unserer Homepage anmelden. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.